Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe, in der wir uns von zwei großen Namen verabschieden müssen. Bill Withers ist gestorben, der Mann, der aus einfachen Verhältnissen stammte und dessen Songs zu Welthits wurden.
I was born in a place called Slab Fork, West Virginia, which was really a coal mining camp. It wasn't a town, it was more like a camp.
Und Rüdiger Nieberg war Konditor mit Abenteuerdrang.
Man kann Pech haben und nicht wiederkommen, aber das war mir egal.
Survival nannten ihn viele. Das Überlebenstraining praktizierte er selbst in der Backstube. Rüdiger Nieberg ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Zwei Männer, zwei ganz unterschiedliche Leben, auf die wir in dieser Sendung schauen. Archivieren für die Geschichts- und Kulturwissenschaftler in Zukunft. Mehrere Universitäten sammeln alltagskulturelle Zeugnisse in Zeiten von Corona. Und wir setzen unsere Reihe Was mich tröstet fort heute mit der Schauspielerin Sina Martens.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away.
Bill Withers, Ain't No Sunshine, dieser und viele andere Hits werden bleiben. Bill Withers ist im Alter von 81 Jahren gestorben, eine der größten Soul-Stimmen der letzten 50 Jahre. Oliver Schwesig aus der Musikredaktion ist im Studio. Oliver, die berühmten Songs von Bill Withers, die sind ja alle so in den 70er, 80er Jahren entstanden. Dann hat er sich zurückgezogen, hat ein recht unaufgeregtes Leben geführt. Was war dieser Bill Withers für ein Mann?
Ja, es war in der Tat ein sehr, sehr ruhiger Star. Ich habe nochmal geschaut, es sind also gerade mal 8 Alben und wenn man jetzt die nicht so wichtigen und das Live-Album abzieht, also so viele Studioalben hat er wirklich nicht rausgebracht. In der Kernzeit waren es echt nur 7, 8 Jahre in den 70ern. Er ließ irgendwie die Musik immer sprechen, seine Stimme viel mehr, hat immer gesagt, also Star-Rummel, das ist alles überhaupt nichts für mich. Es gibt die schöne Anekdote, als er in die Rock'n'Roll Hall of Fame eingeführt wurde, hat er hinterher gesagt, Leute, das ist überhaupt nichts für mich, ich kann es nicht, ich will es nicht und auf die Stimme konnte er immer zählen und auch sehr, sehr stolz sein. Stammt aus armen Verhältnissen. Der Vater ist gestorben, als er 13 war. In West Virginia ist die Familie groß geworden und er stotterte als kleiner Junge. Und der Gesang hat ihm dabei geholfen, das zu überwinden. Und er war dann lange Zeit in der Armee, musste sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser halten. Das Erweckungserlebnis musikalisch war ein Konzert von Lou Rawls in Kalifornien, als er dann da gemerkt hat, da kommt so ein Sänger rein und alle Frauen umringen ihn und der kann auch noch toll singen, das will ich auch machen. Und hat sich dann quasi als Autodidakt an der Gitarre die Musik selbst beigebracht. Und gleich der erste Song war Ain't No Sunshine 1971 und ist damit quasi über Nacht zum Star geworden. Ist aber eben ganz bescheiden geblieben, hat sich nie irgendwie verbiegen lassen, war eben auch nicht so der Typ, Soul-Sänger wie vielleicht Marvin Gaye oder Stevie Wonder und ja, hat seine Musik sprechen lassen und immer wieder betont, große Zeremonien und das ganze Star, das ist nichts für mich.
Ja, das Rampenlicht, das muss ihm irgendwie unangenehm gewesen sein. Ich habe heute auch noch mal ein interessantes Zitat von ihm gelesen. Er sei aufgewachsen in einer Zeit, als eine fette, hässliche Tussi, die singen konnte, noch wertgeschätzt wurde. Jetzt gehe es nur noch um Image. Streitbarer Satz sicher, aber okay. Die Musik, das Handwerk stand offenbar für ihn im Vordergrund. Was macht er denn seine Musik so besonders?
Ich habe heute auch die Alben auch noch mal so ein bisschen quer gehört und muss immer wieder sagen, also dieser weiche Ton, dieser sanfte Bariton, der aber trotzdem auch unfassbar viel Kraft hatte, das hat ihn wirklich unterschieden von den Soul-Sängern seiner Generation, wenn man das jetzt vielleicht vergleichen würde mit Curtis Mayfield, Marvin Gaye oder Stevie Wonder. Da war Bill Withers ein wirklich ganz anderes Kaliber. Das Wehklagen hatte, fand ich in seiner Stimme immer auch einen ganz besonderen Ton. Er klang immer irgendwie auch älter, klüger, weiser, als er eigentlich war. Und wenn man jetzt zum Beispiel solche Lieder wie Lovely Day oder Just the Two of Us hört, da klang er fast schon wie ein weißer West Coast-Sänger. Und ja, das war eben kein typischer Soul-Sänger von der Stange, der jetzt ganz bedingungslos Gospel- und Soul-Karte ausgespielt hat, wie eben solche Leute wie Curtis Mayfield oder Marvin Gaye. Das war ein sehr romantischer Pop-Soul, der aber eben ohne Schmalz auskam und angereichert immer tolle Bands gab mit richtig dickem Southern Soul. Also es war in dieser Kombination wirklich einmalig. Und da hat er dann eben ganz viele Hits mit dieser Kombi schreiben können. Grandma's Hands, Ain't No Sunshine hatten sie erwähnt, Lean On Me und eine der tollsten Balladen, Just the Two of Us. Und wie gesagt, sehr, sehr kurze Karriere eigentlich, waren nur 5, 6 Alben. 1978 ist er dann so ein bisschen in Ungnade gefallen. Da gab es Mitte der 80er nochmal ein Comeback-Album, da ist auch nichts draus geworden. blieb aber trotzdem, hat offenbar ein wohlhabendes Leben geführt, war als Immobilienhändler dann wohl am Ende, habe ich gelesen, noch ziemlich erfolgreich.
Dann sollten wir vielleicht noch mal über seine Bedeutung als schwarzer Musiker für die schwarze Community, aber eben auch darüber hinaus sprechen. Hat er das in seinen Songs auch thematisiert eigentlich?
Naja, eher wenig. Also das war eigentlich so ein richtiger Loverboy. Also die Liebe war in den Songs immer wieder ein ganz wichtiges Thema. Und ich hatte es erwähnt, es gibt viele, viele Momente, wo er einen an weißen Popsoul erinnert. Und es gibt ein schönes Zitat von dem schwarzen Musiker Questlove, der sagte, ja, das war eigentlich der schwarze Bruce Springsteen, den wir hatten, der sozusagen der Everyman, auf den sich alle einigen konnten, den jeder liebte. Das war keiner, der jetzt wirklich ganz bedingungslos nur Sozialthemen anpacken wollte oder besingen wollte, wie eben zum Beispiel Stevie Wonder. Es ging immer, ja, zum Beispiel um die Familienliebe, also Grandma's Hands, die Großmutter, die mit ihren Händen alles schützt und alles heilt. Also das ist so ein Dauerthema, was jeder von uns kennt, irgendeine Figur aus der Kindheit, die wir immer mit ins Erwachsenenleben leben. Und diese Kraft, die hat er da besungen, zum Beispiel in diesem Lied. Oder eben auch wirklich die Liebe besungen, Just the Two of Us. Mir kommen jedes Mal die Tränen, wenn ich das höre. Eine unglaublich,
auch x-fach gecovert.
X-fach gecovert, ein emotionaler Aufruf an das Pärchen. Meine Liebe, wir können es schaffen, wenn wir nur wollen. Und ja, immer wieder bemalt von dieser warmen, weichen Stimme, 100-mal gehört, das zieht einem immer wieder die Schuhe aus. Und aus diesen tollen Songs, die ja musikalische Geschichten schon wunderbar waren, macht er eben ganz universelle Songs, weil man in sich eben Grandma's Hands oder Justin, man findet sich da wirklich immer wieder. Und ja, hat weit ausgestrahlt, dutzendfach gecovert, Sie haben es erwähnt. Hip-Hop-Künstler haben ihn auch gesampelt. Also der Mann hat allen Respekt, alle Sporen verdient, bis auch weit, weit übers Ende seiner Karriere hinaus.
Oliver Schwesig über Bill Withers, den großen Soul-Musiker, der im Alter von 81 Jahren gestorben ist und sich seines Talents offenbar lange Zeit auch gar nicht so bewusst war.
Graham Nash came and sat in front of me. And I was, you know, a little frustrated. And he said, you don't know how good you are.
Hallo, mein Name ist Sina Martens und ich bin Schauspielerin am Berlin Ensemble. Was mich zurzeit tröstet, ist der Gedanke an die Zeit oder an eine Welt, eine Gesellschaft nach der Corona-Krise. Das Wort Krise setzt sich im Chinesischen aus zwei Schriftzeichen zusammen. Das eine bedeutet Gefahr und das andere bedeutet so etwas wie Gelegenheit. Ich hatte häufig das Gefühl, dass ich in einer Zeit lebe, in der sich alle überbieten im immer schneller sein, gerade auch in einer Stadt wie Berlin. Ich dachte manchmal, das müsse irgendwann platzen. Und diese Zeit zeigt uns allen, finde ich, dass der Grundgedanke des Neoliberalismus, wir sind alle Individuen und sorgen für uns selber, nicht wirklich funktioniert. Wir sind eine Gesellschaft und zwar eine große und das alles funktioniert nur, wenn wir uns solidarisch zeigen und solidarisch handeln. Und ich glaube, dass diese Entschleunigung, die wir gerade alle auf die eine oder andere Art erleben, eine große Chance birgt im Innehalten, im sich Fragen stellen und vielleicht auch, dass es sich bemerkbar macht, dass man mit weniger oder wenig zufrieden ist und sich mehr erfreuen kann an wahren Dingen. Vielleicht finden wir uns in ein paar Monaten in einer bescheideneren, kreativeren, gemeinsameren Welt wieder. Das wäre zumindest mein Wunsch. Was mich auch tröstet, ist die Zeit zu haben zum Lesen und sich zum Beschäftigen. Und ich habe einen Satz gerade gefunden, der mir total gefällt, oder mehrere Sätze sind es, in einem Buch von Anke Stelling, Schäfchen im Trockenen. Hör zu, Bär, was das Wichtigste ist und das Schlimmste, am schwierigsten zu verstehen und wenn du es trotzdem irgendwie schaffst, zugleich das Wertvollste, dass es keine Eindeutigkeit gibt. Das muss ich hier ganz zu Anfang schon mal loswerden, weil ich es immer wieder vergesse. Und vermutlich vergesse ich es deshalb, weil meine Sehnsucht nach Eindeutigkeit so groß ist und die Einsicht, dass es keine gibt, mich so schmerzt. Aber gleichzeitig ist sie auch tröstlich. Wie kann etwas, das wehtut, mich trösten? Da hast du schon. Genau so was meine ich.
Nicht schlecht. Die Schauspielerin Sina Martens erinnert uns an den Wert der Uneindeutigkeit und die Bedeutung des chinesischen Wortes für Krise, nämlich Gefahr und Gelegenheit. Das letzte Zitat in unserer Reihe, was mich tröstet, stammt aus dem Buch Schäfchen im Trockenen von Anke Stelling. Und morgen setzen wir diese Reihe, was mich tröstet, mit der Schauspielerin Judith Engel fort. Er war der Mann, der konsequent wie kein anderer bereit war, auszusteigen, sich von Würmern und Insekten zu ernähren, Jahrzehnte bevor dies trendy wurde. Er überquerte den Atlantik auf einem Baumstamm, bezwang den Regenwald, die Wüste, ganz auf sich gestellt. Und er wurde mit seinen Survival-Tipps, mit Vorträgen und Büchern berühmt. Rüdiger Nehberg, Abenteurer, Amateur und Aktivist. Er ist jetzt im Alter von 84 Jahren gestorben. Philipp Schönthaler ist am Telefon, Literaturwissenschaftler. Von ihm ist im Mattes und Seitz Verlag das Buch Survival in den 80ern erschienen. Und Herr Schönthaler, da kommt auch Rüdiger Nehberg drin vor, ja?
Genau, ja, das ist so meine Leitfigur. Das Buch erzählt so ein bisschen eine Sozialgeschichte der 80er Jahre. Aber mein Zugang ist eben das Survival-Thema. Und in Deutschland ist Nehberg derjenige, der das bekannt gemacht hat und auch mit dem Namen assoziiert ist und über den sich recht viel erzählen lässt, eben über diese Zeit.
Ja, Rüdiger Nehberg war ja schon lange vor den 80er Jahren unterwegs. Er war, glaube ich, einer der ersten, vielleicht der erste echte Nachkriegsabenteurer. Was unterschied ihn denn von den vielen anderen, die sich dann auch ins freiwillige Abenteuer gestürzt haben?
Er hat auf jeden Fall, hat er auch ein Geschick dafür gehabt, dass Medien wirksam zu machen. Insofern, also er wurde ja bekannt 1981 mit seinem sogenannten Deutschlandmarsch, wo er von Hamburg nach Oberstdorf gelaufen ist, 1000 Kilometer, sich nur von der unkultivierten Natur ernährt hat. Und da war eben schon ein Fernsehteam dabei vom ZDF und es haben danach 11 Millionen Leute angeschaut. Und da ist er, glaube ich, mit einem Schlag bekannt geworden und eben auch das Survival-Thema. Insofern hat er auch, war jetzt in Deutschland nicht der Erste, der das Survival-Thema entdeckt hat, aber er hat es auf jeden Fall popularisiert. Es waren eben auch Ereignisse, die sich publikumswirksam erzählen oder vermitteln lassen konnten.
Die 80er Jahre, das Jahrzehnt der Atomkraftgegner, der Umweltzerstörung, saurer Regen, Tschernobyl, Ölkrise, dieses Thema des Abenteurers, oder das sich annäherns an die Natur oder das sich in die Natur hineinbegeben, voll und ganz in diesem Jahrzehnt groß wurde, ist natürlich kein Zufall, ne?
Genau, oder was mich auch interessiert hat, ist eben gerade in den Survival-Handbüchern, in den Vorwörtern, das ist bei Nehberg, aber es ist auch bei anderen so, gibt es eben so ein Narrativ, wir leben in einer hochtechnisierten Gesellschaft, aber dies gleichzeitig sehr unsicher, es kann jederzeit irgendwas passieren und es kommt zum Zusammenbruch der Infrastruktur und dann haben wir uns eben aufgrund von dem technologischen Fortschritt von der Natur entfernt und das Survival will jetzt praktisch wieder, ja, gibt Lehren an die Hand, wie wir wieder naturnahe Fähigkeiten erlernen können. So wie das Handbuch aufgebaut ist oder die Lehren, geht es um kein beschauliches in die Natur gehen, sondern ja, als Bedrohungsszenario muss ich mich durchschlagen können.
Ein sich aussetzen.
Genau, und sich eben auch ohne Hilfsmittel aussetzen. Also ja, später 2000 machte er dann auch eine bekannte Aktion, wo er sich im Urwald aussetzen lässt mit dem Hubschrauber und dann zurück in die Zivilisation finden will. Und da schreibt er auch als Tier unter Tieren. Also es ist wirklich ein Aussetzen und ja, sogar noch das so zurück zum Ursprung, aber sogar auch noch eine Tierwerdung. Insofern ist es ein radikales Gegenmodell zur Zivilisation und alles das, was den Mensch als zivilisiertes Wesen ausmacht.
Ja, und diese Radikalität, gelebt von Rüdiger Nehberg, die hat natürlich auch dazu geführt, dass er teilweise belächelt wurde dafür, ne?
Auf jeden Fall, ja. Obwohl ich glaube, es hat ihm auch gar nicht so missfallen. Also er hat ja bis die 80er oder sogar 90er Jahre hat er schon auch ein Doppelleben gehabt. Er war ein typisches Kind der Generation der sogenannten Kriegskinder, der eben in Armut aufwächst nach den ersten Kriegsjahren, Bäckereilehre macht, dann selbstständig wird und hat dann eben zeitweise Freikonditoreien und 50 Mitarbeiter und ist eben Unternehmer und dann aber eben gleichzeitig macht er die Extremabenteuer. Und dann gibt es aber in seinen Büchern auch Darstellungen, dass er zum Beispiel in der Backstube hangelt er sich an der Decke entlang mit Kletterausrüstung und dann sagen ihm die Bediensteten irgendwie, ja, der spinnt irgendwie, unser Chef.
Und diese Narrative dahinter, die Sie erwähnt haben, also das hat ja vermutlich auch eine lange Tradition.
Genau, es hat eine lange Tradition. Ich meine, mich hat dann nochmal im Speziellen eben das Survival interessiert und gibt eben ein Vorläufermodell ist Francis Galton im 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts. Und da geht es darum, dass Forschungsreisende und Soldaten in die Kolonien ziehen, dort nochmal abseits der Grenzen der Zivilisation in Gefahren geraten können. Und da entstehen erstmal sowas wie so ein Vorläufer vom Überlebenshandbuch. Und dann gibt es nochmal die Pfadfinder eben 1900, wo es auch so ähnliche Anleitungen gibt. Und dann ist es aber eigentlich, wird es modernisiert durch das Militär und das eben das stereotype Narrativ der Bomberpilot, der über dem Urwald abgeschossen wird und dann eben von den Truppen getrennt, alleine auf sich selbst gestellt, wieder zurück zur eigenen Truppe finden muss.
Aber was hat diesen Rüdiger Nieberg angetrieben, diesen Konditormeister, also der diesen Background des Krieges als Kind hatte, ja, aber halt nicht als Soldat oder so. Also es scheint ja so gewesen zu sein, dass er erstmal einfach ein Reisewütiger war, ne?
Genau, es gab, glaube ich, die Abenteuerlust und es schreibt sich irgendwas von den unmittelbaren oder Kriegserfahrungen, Bombenangriffen, Hunger, Kälte ausgesetzt zu sein, schreibt sich da schon irgendwas fort, aber das würde sich letztlich, glaube ich, dann nur psychoanalytisch irgendwie erklären lassen. Und das andere aber, warum es so populär wird und auch in 80er Jahren, ist dann, glaube ich, tatsächlich vor dem Angst-Bedrohungshintergrund und dass einfach die Angst da so ein breites Thema ist. Also ich habe auch die Friedensbewegung, die auch ganz viel über das Angstmotiv eben macht. Und wie schreibt, ist es auch bei Nieberg sehr, sehr präsent, dass es eben, er geht raus, um die Angst zu konfrontieren und will sie dann bemeistern. Aber es ist immer wieder so ein sich aussetzen. Und auf irgendeine Weise ist es, glaube ich, tatsächlich geht es um eine Angstbewältigung.
Sie haben, Herr Schönthaler, am Anfang das Fernsehteam erwähnt, das Rüdiger Nieberg schon 1981 begleitet hat. Was mir zu ihm eingefallen ist sofort, sind Dia-Vorträge. Also die 80er Jahre, glaube ich, waren ja die große Zeit der öffentlichen Dia-Vorträge, so mit Großleinwand und Überblendtechnik, kollektives Staunen. Und das ist doch ohne Rüdiger Nieberg auch nicht zu denken, oder?
Total, ja, 100%. Also das, genau, er hat, glaube ich, ja, dann auch, als er irgendwann die Konditoreien das aufgegeben hat, war eben, er ist ja dann auch noch Menschenrechtsaktivist geworden, aber da war es dann tatsächlich der Menschenrechtsaktivismus und Reisen und Dia-Shows machen, 80 Dia-Shows im Jahr im Schnitt. Also ich hatte eben selber als Jugendlicher eine Nieberg-Phase und habe dann irgendwann das Buch geschrieben, irgendwie nach der Finanzkrise 2008 kam ich nochmal auf das Thema, da dann plötzlich wieder Survival-Bücher in den Buchläden auslagen und habe in der Zeit in Dresden gewohnt und bin dann eben, war auch nochmal ein Nieberg-Vortrag angekündigt und war eben auch eine Dia-Show und ich habe tatsächlich alles, jeden Witz, jedes Foto habe ich gekannt. Genau, das ist, glaube ich, stimmt auf jeden Fall, dass es ein sehr typisches Medium war oder ja, und auch, dass die Säle voll waren auch, ja.
Der Literaturwissenschaftler Philipp Schönthaler über den verstorbenen Rüdiger Nieberg. Und am Montag erscheint das letzte Buch von Rüdiger Nieberg mit dem Titel Gegenmut ist keine Gefahr gewachsen. Herr Schönthaler, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Kulturnachrichten kommen heute von Thomas Jedicke.
Die staatlichen Kunstsammlungen Dresden spenden Schutzausrüstung ihrer Restauratoren an ein Klinikum. Wie eine Sprecherin mitteilte, werden 6200 Einmalhandschuhe, mehr als 130 Schutzanzüge sowie rund 150 Atemschutzmasken abgegeben. Das Material geht an das Klinikum Oberlausitzer Bergland. Die staatlichen Kunstsammlungen Dresden hatten ihre Museen aufgerufen, wegen des Mangels an Schutzausrüstung im Gesundheitswesen nach solchen Utensilien zu suchen, mit denen sich Restauratoren bei ihrer Arbeit schützen. Dabei handele es sich nicht um Überbestände, sondern eine Abgabe für den höheren Zweck, sagte die Sprecherin. Thomas Ostermeier, der künstlerische Leiter der Berliner Schaubühne, sorgt sich um die Zukunft von Kultureinrichtungen nach dem Ende der Corona-Epidemie. So wie in italienischen Krankenhäusern offenbar entschieden werden müsse, wer lebensnotwendige Behandlung erhalte, werde vielleicht später gefragt, welche Firmen und Institutionen man brauche und auf welche man verzichten könne, sagte der Regisseur in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Ob die Politik alle Kultureinrichtungen retten wolle, bleibe abzuwarten. Er sieht die Möglichkeit einer Verarmung der gesamten Stadtkultur. Zwar löse die Krise gerade viel Empathie und Solidarität aus, Ostermeier fürchtet, dass die Krise umso deutlicher zu einer sozialen Polarisierung beiträgt, je länger sie dauert. Nur 34% der Jugendlichen in Deutschland haben einer Studie zufolge im vergangenen Jahr in ihrer Freizeit regelmäßig zum Buch gegriffen. 2018 waren es noch 39%. Das geht aus der sogenannten JIM-Studie 2019 hervor, wie das Börsenblatt berichtete. Etwa ein Fünftel aller Befragten gab demnach an, nie in der Freizeit in gedruckten Büchern zu lesen. Ein Grund für diesen Rückgang könne sein, dass sich das Medienrepertoire der Jugendlichen stetig erweitere. Aktuell hätten etwa 3 von 4 Familien ein Abonnement für einen Videostreaming-Dienst, so die Studie. Auch Musikstreaming-Dienste seien in 2 von 3 Familien vorhanden. Digitale Sprachassistenten wie Alexa hätten 16% der Haushalte. Das Deutsche Historische Museum DHM hat für die Ausstellung Hannah Arendt und das 20. Jahrhundert eine Schenkung erhalten. Dabei handelt es sich um Presse-, Audio- und Filmmaterial sowie zahlreiche Gegenstände aus dem persönlichen Besitz der Philosophin Hannah Arendt, darunter eine Kamera, Fotografien, Briefe, Kunstwerke und Schmuck, wie das DHM mitteilte. Sie stammen aus dem Besitz von Arendts Großnichte, der Judaistin Edna Brocke. DHM-Präsident Raphael Gross bezeichnete die Schenkung als außerordentlichen Glücksfall. Sie bereichere die Museumsbestände um wertvolle Zeugnisse einer der wichtigsten Denkerinnen des 20. Jahrhunderts.
Fazit:
Radiokunst im Aufnahmezustand. Erste Staffel.
Normalerweise planen meine Kollegen von der Radiokunst ziemlich langfristig ihre Hörspiele und Features. Aber es geht auch anders, wenn es anders gehen muss. Die Reihe Radiokunst im Aufnahmezustand ist unter Corona-Bedingungen entstanden, aktuell produziert, ohne Studio, von zu Hause und unter Kontaktbeschränkung. Heute nimmt uns der Regisseur Benjamin van Bebber mit in seine Tagträume zu Hause. Was bin ich für ein Ding, kleine Zigarette?
Aha. Da hast du also neben den Knien gelegen die Nacht. Brav. Du hast dich genau richtig hingelegt. Nämlich so, dass ich dich beim Umdrehen nicht zerdrücke.
Kleine Zigarette.
Was haben wir gestern Abend gemacht? Ich muss anfangen, mir sinnvolle Fragen zu stellen. Zum Beispiel, warum steht die Balkontür offen? Was habe ich gemacht, bevor ich hier eingeschlafen bin?
Musik? Ah ja.
Wegen des Stromausfalls gestern hat das Radio den Geist aufgegeben.
Was mache ich jetzt?
Radio wegschmeißen.
Wie auch immer. Keine Musik, keine Nachrichten.
Dafür ist es möglich, auf die Straße zu lauschen. Autos fahren kaum noch. Ich liebe dieses leise Gewusel und Gepolter, das aus den Wohnungen kommt. Das ganze aus der Öffentlichkeit verschwundene Leben hängt wie etwas Dünnes, Durchsichtiges in der Luft.
Wie ein Schleier.
Ah ja, da geht in der Regenrinne des Nachbarhauses eine Taube spazieren. Sie wackelt mit größter Selbstverständlichkeit einfach von links nach rechts. Gleich ist sie wieder aus dem Blickfeld. Natürlich nimmt sie keine Notiz von mir. Und jetzt willst du geraucht werden.
Kleine Zigarette.
Was?
Wie wäre es eigentlich, sich zu waschen, ohne sich dabei zu berühren?
Lappe nehmen.
Gut. Aber
wie wäre es, sich wirklich nur imaginär zu waschen?
Mit einem Lächeln zum Beispiel.
Ja. Ja. Ja.
Übrigens ist es eine hohe Kunst, sich nicht ins Gesicht zu fassen, wenn man zum Beispiel nachdenkt, weint oder eben raucht. Überhaupt das Rauchen.
Auf indirekte Art ist in diesen Zeiten natürlich jede Raucherin eine Selbstmörderin.
Eine Raucherin küsst und leckt sozusagen alles, was sie anfasst.
Der Raucher saugt die Welt in sich hinein und macht sich verletzlich gegen sie.
Zigarette, Zigarette.
Ich bin heute offensichtlich jemand, der neben sich steht. Jetzt zum Beispiel könnte ich mir Frühstück machen. Aber ich könnte es eben so gut sein lassen.
Ich habe nämlich keinen Hunger.
Außerdem muss ich auf Toilette, aber...
Warum?
Warum?
Warum auf Toilette gehen? Es geht hier nicht um mich. Es geht darum, die Wahrscheinlichkeit der Infizierung zu reduzieren. Es geht nicht um mich. Ja, eben deshalb, vermutlich, berühre ich mein Gesicht die ganze Zeit. Was bin ich für ein Ding? Kleine Zigarette. Was bin ich für ein Ding? Ding, Ding, Ding. Ding, Ding. Ding. Ding.
Ich wünschte, ich wäre mutig genug, in irgendeiner Verkleidung auf die Straße zu gehen. Ach, am liebsten würde ich mich verkleiden als ein Stück Glas. Oder... eine Rauchsäule, die sich mit ihren gekräuselten Ausläufern in der Luft festhalten kann. Fällt mir ein, dass ich heute Nacht wieder drüben gewesen bin. Das ist immer derselbe Traum, seit Wochen.
Ich lebe auf dem Mond. In einem kleinen weißen Haus.
Warum steht die Balkontür auf?
Über dem die Finsternis hängt. Kuppel
wie ein Schleier.
Die Sterne schimmern und prickeln.
Keine Musik.
Und in den Kratern.
Keine Nacht.
Kocht ein unerklärliches Schwindelgefühl. Im silbernen Geröll habe ich einen Garten angelegt, wo Rosenstauden wachsen.
In
Blüten, groß wie lange Scherben.
Ich frage, ob jemand raucht.
Und mein Kind hat Angst vor Schlangen. Aber ich beruhige es. Auf dem Mond gibt es keine Schlangen. Schau mal, das Haus hat vier Türen und alle vier Türen stehen Tag und Nacht offen.
Was bin ich für ein Ding, kleine Zigarette? Aus der Staffel Inside Out. Text Juliane Zöllner, Sprecher und Regie Benjamin van Bebber, mit besonderem Dank an Jeanne Vogt.
Radiokunst im Aufnahmezustand, das war der Abschluss der Reihe über Wahrnehmungsverschiebungen. Und nächste Woche folgt hier bei Fazit eine neue Staffel. Und nun ein düsterer Blick in die Türkei, wo die prominente Band Gruppiorum seit Jahren Auftrittsverbot hat. Mehrere Mitglieder wurden immer wieder wegen angeblicher linksterroristischer Verbindungen inhaftiert. Ein Hungerstreik führt jetzt zum Tod einer Sängerin. Helin Bölek fastete 288 Tage gegen die Restriktionen der Regierung. Susanne Güsten berichtet.
Helin Bölek zu Lebzeiten, mit der Gruppiorum vor tausenden jubelnden Zuschauern. Sogar die Sonne sei verboten, klagt sie in diesem Lied. Ein recht typischer Text für die Gruppe, die seit Jahrzehnten für ihre sozialkritischen Lieder bekannt und beliebt ist. Gruppiorum ist eine Institution in der Türkei. Als die Gruppe vor 10 Jahren ihr 25-jähriges Bestehen feierte, quetschten sich mehr als 50.000 Fans in ein Istanbuler Fußballstadion, um dabei zu sein. Im Laufe der Jahrzehnte haben die Musiker von Gruppiorum stets gewechselt, aber die Linie blieb. Sehr links und sehr kritisch. So links, dass die Gruppe von den Behörden verdächtigt wird, die linksextreme DHKPC zu unterstützen. Eine in der Türkei wie auch in Europa verbotene Terrorgruppe. Helin Bölek war noch nicht geboren, als Gruppiorum gegründet wurde, aber in den letzten Jahren gehörte sie zu ihren sichtbarsten Mitgliedern. Und das war Helin Bölek noch vor ein paar Wochen. Deutlich abgemagert schon, aber noch bei Kräften. Im sogenannten Widerstandshaus der Gruppe sang sie das Klagelied im militanten Istanbuler Stadtteil Küçükar Mutlu, in dem sich schon vor 20 Jahren einmal Dutzende linksradikale Aktivisten zu Tode hungerten. Hungerstreiks haben eine lange Tradition in der türkischen und kurdischen Linken. Ein Ausdruck ihrer ohnmächtigen Schwäche angesichts staatlicher und wirtschaftlicher Übermacht. Vor 2 Monaten war Helin Bölek noch stark genug, sich zu erklären. Wir Mitglieder der Gruppiorum sind seit 226 Tagen im Hungerstreik. In den letzten 2 Jahren sind fast alle Mitglieder der Gruppe ohne Beweise und aufgrund anonymer Denunziationen verhaftet und mit Strafandrohungen von bis zu 10 Jahren vor Gericht gestellt worden. Als Beweis wird außer anonymen Aussagen nur ein Album von uns angeführt. Ein Album, das ganz legal und unter Aufsicht des Kulturministeriums erschienen ist und in allen Musikläden verkauft wurde, das keinen Straftatbestand erfüllt. Helin Böllek zählte die Forderungen auf, die sie mit ihrem Hungerstreik durchsetzen wollte. Erstens die Aufhebung des seit 4 Jahren gegen uns verhängten Auftrittsverbots. Zweitens ein Ende der Polizeirazzien gegen unser Kulturzentrum. Drittens Freilassung aller eingesperrten Mitglieder von Gruppierung. Viertens Einstellung der Gerichtsverfahren gegen uns und Aufhebung der Haftbefehle. Ankara wies die Forderungen zurück. Erst müsse der Hungerstreik beendet werden, dann könne man reden, erklärte die Regierung. Die Behörden ließen Helin Böllek und ihren Mitstreiter Ibrahim Gökçek im vergangenen Monat zwangsweise in ein Krankenhaus einweisen. Beide wurden jedoch nach einer Woche wieder entlassen, weil sie die Behandlung verweigerten. Im Sarg wurde Helin Böllek heute unter den Klagerufen ihrer Anhänger aus dem Widerstandshaus getragen. Sie starb am 288. Tag ihres Hungerstreiks mit 28 Jahren. Die Unterstützer trugen den Sarg hoch über der dicht gedrängten Menschenmenge durch Küçük Armutlu und feierten sie als Heldin. Hoch lebe der Hungerstreik, hoch lebe unser Widerstand, skandierten die Unterstützer. In einem Rollstuhl sitzend und in Decken gehüllt, wurde auch Ibrahim Gökçek herausgebracht, der wie zuletzt Helin Böllek auch schon zum Skelett abgemagert ist. Mit schwacher Stimme sprach Gökçek in ein Megafon. Eine Künstlerin sei heute gestorben, weil sie ihre Kunst ausüben wollte, sagte Gökçek. Bald werde auch er sterben. Aber gewonnen habe nicht der Staat, gewinnen werde das Volk.
Susanne Güsten über Helin Böllek, Sängerin der türkischen Band Gruppiorum, die jetzt nach 288 Tagen Hungerstreik gestorben ist. Täglich neue Nachrichten. Täglich verändert sich die Situation durch die Corona-Pandemie, verschieben sich Perspektiven auf den Job, die Sozialkontakte, unsere Zukunft. Und jeder ist davon betroffen. Es ist eine aufreibende, aufregende Zeit, eine aber auch, in der viel neu gedacht, neu erfahren wird. Kurzum, erinnerungswürdig. Und das ist vielleicht der Grund, weshalb Wissenschaftler aus Gießen, Bochum und Hamburg das Projekt Corona-Archiv gestartet haben. Einer der Initiatoren ist Benjamin Röhrs, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Hallo und guten Abend.
Hallo Frau Schwarz, guten Abend.
Was wird in diesem Corona-Archiv gesammelt?
Im Corona-Archiv werden schwerpunktmäßig eigentlich Alltagsquellen von Menschen gesammelt. Also alles, was Menschen im Zusammenhang mit der Corona-Krise aus ihrem Alltag berichten und dokumentieren möchten.
Fotos, Videos.
Genau. Was die Medien angeht, haben wir eigentlich keine Grenzen. Also es geht von Textdokumenten bis, wie Sie sagen, Fotos, Videos, alles mit dabei.
Wahrscheinlich ist es vor allen Dingen digitales Material, oder?
Ja, genau. Also materielles Material können wir nicht sammeln, weil wir ein Online-Archiv sind und deswegen haben wir eigentlich nur online abbildbare Quellen.
Was interessiert Sie daran? Also ich meine, man macht ja selbst die Erfahrung, dass einem unheimlich viel begegnet, allein die lustigen Filmchen zur Kontaktsperre, die dann irgendwie so über die sozialen Medien ihre Runde machen. Also worum geht es Ihnen?
Also uns geht es primär um die Alltagserfahrungen der Menschen und was uns besonders interessiert, ist halt, wie nehmen die Menschen diese Krisensituation gerade wahr? Also was bedeutet das für ihren Alltag? Was bedeutet das für ihr Denken? Und wie dokumentieren sie das Ganze? Nehmen wir mal das Beispiel von Ihnen ja auch angesprochen, Kontaktsperre. Die ist dann halt irgendwie da. Aber was bedeutet das eigentlich für 80 Millionen Menschen oder sogar über die Bundesrepublik hinaus für ihren Alltag ganz konkret? Weil wir ja alle ganz unterschiedlich von dieser Krise betroffen sind.
Jetzt läuft das Projekt seit einer Woche, glaube ich. Haben Sie da jetzt schon erste Erklärungsansätze nach dem, was da so reingespült wird bei Ihnen?
Wir haben das Ganze noch nicht inhaltlich ausgewertet. Das ist auch nicht das Ziel oder das primäre Ziel unseres Projektes. Was wir versuchen, ist halt erstmal die Dinge zusammenzutragen und zu sammeln, um nachher, also im Nachhinein, Menschen zu ermöglichen, sich damit auseinanderzusetzen und dann eben genau solcherlei Erklärungen zu finden.
Nehmen Sie alles, was Sie kriegen?
Wir nehmen generell erstmal alles, also alles, was in digitaler Form vorliegt. Wir haben zum Beispiel individuelle Reflexionen von Menschen, die uns Gedichte schicken oder Tagebücher führen, die Videos hochladen. Dann haben wir jetzt nochmal auf inhaltliche Kriterien sowas wie Bewältigungsstrategien. Also wie gratuliert man eigentlich jemandem zum Geburtstag in Zeiten von Corona? Dann, was ich noch ganz schön fand, war eine Vorfreude-Sammelbox, wo jemand sich eine Box gebastelt hat und da jeden Tag Zettel schreibt und reinwirft, was die Person machen möchte, wenn es mit dieser Corona-Krise vorbei ist.
Ja, diese Krise erlebt jeder für sich, aber irgendwie erlebt man die ja auch kollektiv. Das sind dann so Eindrücke und Erfahrungen, die sich auch ähneln, auch durch den Medienkonsum und den Austausch. Was waren denn für Sie bislang so überraschende Momente bei diesem Projekt oder bei den Einsendungen oder bei dem, was hochgeladen wurde?
Also mich überrascht immer wieder, wie vielfältig diese Situation Menschen in ihrem Alltag betrifft. Also das geht über, wie leben Menschen ihre Fernbeziehungen? Was bedeutet es für Familien, Kinderbetreuung und Homeoffice zusammenzubringen? Wir hatten einen Bericht von einer Krebspatientin, die sich einem sehr hohen Risiko ausgesetzt sieht und die jetzt sich quasi fragt, was bedeutet das eigentlich, wenn das Verhalten der anderen Menschen in der Gesellschaft plötzlich auf meine eigene Gesundheit sich auswirkt? Viele Leute mit zum Beispiel Studierenden mit Zukunftsängsten, denen die Jobs weggebrochen sind und jetzt nicht wissen, wie kann ich mich weiter finanzieren? Also diese ganze Bandbreite insgesamt, das ist das, was mich immer wieder überrascht.
Es ist ja immer schwierig, in die Zukunft zu schauen. Aber was glauben Sie, auch als Wissenschaftler, wird später interessant sein, interessant und forschungsrelevant am Corona-Alltag 2020?
Das ist wirklich schwierig zu sagen. Aber was wir ja jetzt schon sehen, ist, dass eben die Betroffenheit sehr vielfältig ist. Und wenn wir eine vielfältige Geschichte schreiben wollen über das, was gerade passiert, dann brauchen wir eben auch diese vielfältigen Quellen. Und das kann sowohl von Historikerinnen und Historikern gemacht werden, als auch von Menschen, die sich in ihrem Alltag einfach dafür interessieren. Was wir ja aber jetzt gerade versuchen, ist zumindest weitestgehend sicherzustellen, dass bestimmte Quellenarten überliefert werden. Ob sie es letztendlich tun, das wissen wir natürlich nicht, aber wir möchten alles dafür tun, dass es soweit kommt und dass spätere Generationen in der Lage sind, die Komplexität der Lage, wie wir sie jetzt erleben, auch in ihrer Forschung abzubilden.
Benjamin Röhrs, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Justus-Liebig-Universität in Gießen, über das Corona-Archiv. Unter www.coronaarchiv.de kann jeder Alltagssituationen, Texte, Bilder, Filme und so weiter hochladen. In der Kulturpresseschau steht auch heute wieder dieses Thema Corona im Mittelpunkt. Klaus Pokatzki mit seiner Zeitungslese.
Ich weiß, uns bedroht kein Krieg, sondern ein Virus, lesen wir im Spiegel. Aber ich denke, auch das ist ein furchtbarer Gegner, findet die Performance-Künstlerin Marina Abramovic im Interview. Dass wir so wenig über diesen Gegner wissen, dass er unsichtbar ist, macht ihn so gefährlich. Und im Feuilleton gibt es kaum ein anderes Thema als Corona. Das Virus ist unser gemeinsamer, unsichtbarer Feind, heißt es in einem Appell, den der Berliner Tagesspiegel abdruckt. Wenn zu seiner Eindämmung aktuell Grenzen geschlossen und physische Kontakte auf ein Minimum begrenzt werden müssen, bedeutet dies, dass wir in dieser Zeit den gesellschaftlichen Dialog und Zusammenhalt in Europa umso stärker suchen und festigen müssen. Das schreiben drei Kultusminister, die deutsche Michel Müntefering, der Italiener Dario Franceschini und der Spanier José Manuel Rodríguez Uribes. Die Kraft unserer internationalen Kultur- und Bildungspolitik kann gerade jetzt einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, indem sie hilft, in der Stunde der Not weiter zusammenzurücken. Viele Blicke werden jetzt in die Zukunft geworfen, wie unser Leben nach Corona alias Covid-19 sein wird. Anders als die meisten Menschen gehe ich nicht davon aus, dass Covid-19 unsere Welt komplett verändert und hinterher nichts mehr ist wie zuvor, meint Juli C. Ich glaube eher, dass eine solche Krise Trends verstärkt, die vorher schon existierten, erklärt die Schriftstellerin, Juristin und als solche ehrenamtliche Richterin am Verfassungsgericht Brandenburg im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Optimistisch dürfen wir hoffen, dass die Krise uns daran erinnert, wie wichtig eine mit ruhiger Hand geführte demokratische Politik ist und dass wir alles daran setzen müssen, die Spaltung zwischen politischer Klasse und Bevölkerung zu heilen. Geholfen werden muss aber auch heute schon. Die Deutsche Orchesterstiftung hat mit ihrer Spendenkampagne für notleidende freie Musiker nach knapp 3 Wochen rund 938.000 Euro gesammelt, heißt es in einer Meldung der Süddeutschen über eine von so vielen hoffnungsvollen Initiativen in diesen trostlosen Tagen. In der Pandemie wird unsere Wohnung zum Büro, zum Kindergarten, zur Arrestzelle, heißt es in der Tageszeitung Die Welt, zu dem, was sich oft hinter dem harmlosen Wort Homeoffice verbirgt. Glücklich können sich nun mal wieder die alleinstehenden Bewohner großbürgerlicher Altbauwohnungen fühlen, deren Gründerzeitetagen schon immer für das Zuhausebleiben einluden, schreibt Markus Wöller. Das Heim ist im normalen Leben ein Rückzugs- und Schutzraum, so assistierte Adrian Kreie in der Süddeutschen. Draußen ist die Arena, drinnen das Heim. Das aber ist nun vorbei. Die Arena hat sich auf die mehr oder wenigen Quadratmeter reduziert, die vorher das eigene waren. Da gibt es aber auch Widerspruch. Es kann kein Zufall sein, dass viele der größten Denker der Welt ungewöhnlich viel Zeit allein in ihren Zimmern verbracht haben, ruft uns Alain de Botton in Erinnerung. Stille gibt uns die Möglichkeit, Dinge wertzuschätzen, die wir sonst zwar sehen, aber nicht wirklich bemerken, schreibt der britisch-schweizerische Literat in der Welt. Wir sind zurzeit nicht nur eingesperrt, wir haben außerdem das Privileg, eine Reihe fremder, hin und wieder beängstigender, aber doch faszinierender innerer Kontinente zu bereisen.
Das war die Kulturpresseschau und das war Fazit in dieser Freitagnacht. In Erinnerung auch an den verstorbenen Soul-Musiker Bill Withers. Ich bin Marietta Schwarz und wünsche Ihnen eine gute Nacht mit Just the Two of Us.